Moin moin und herzlich willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Heute haben wir einen sehr kurzen Flug mit euch vor, denn wir reisen gemeinsam nach Island. Island ist das Land der Sagen und Mythen. Kein anderer kann dieses Naturparadies so schön vorstellen wie mein heutiger Gast Frank Fischer von der FF Fotoschule in Hamburg. Los geht's ins Abenteuerland.
Moin und vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
Oh, sehr, sehr gerne. Island, kann man sagen, hat dich voll geflasht, Frank. Warum?
Boah, ja, das ist eine interessante Frage. Tatsächlich bin ich relativ begeisterungsfähig, glaube ich, für neue Dinge. Und mir wird schnell langweilig. Und ich war auf Island tatsächlich das erste Mal vor 6 Jahren, glaube ich, sowas. Also ich fahre noch nicht so lange dahin, aber ich war in den letzten 18 Monaten 6 Mal da.
Das ist sicherlich cool, ja.
Genau, ich war ein paar Mal während der Pandemie da und tatsächlich gab es Zeiten, gerade so vor 3 Jahren, da habe ich mal auf so einer öffentlichen Veranstaltung gesagt, eigentlich ist Island ein Anti-Reiseziel, weil es so unfassbar voll war von Touristen, so total overcrowded. Aber mit der Insolvenz von, ich glaube, Wow Air hießen die, diese 79-Euro-Fluggesellschaft, die nach Island geflogen ist, eine Billigfluggesellschaft. Seitdem wurde es immer besser und in der Pandemie war es natürlich nochmal ganz besonders. Und was mich halt begeistert, kann man ganz klar sagen, ist diese grandiose Mischung aus Landschaft, Eis und unfassbar viel Wasser.
Ja, du bist ja nur ein Fotograf, hast deine eigene Fotoschule. Das sind natürlich traumhafte Motive, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das kann man ja anders sagen. Also das ist halt einfach, also erstens ist so diese völlig unberührte Natur für uns, glaube ich, ungewohnt. Für uns, ich sag mal, Mitteleuropäer, weil wir wohnen ja schon in, ja, gegenüber China ist es ja auch dünn besiedelt, aber an vielen Stellen zumindest. Aber trotzdem ist es halt eine ganz andere Nummer. Also wer kann sich vorstellen, seine Wasserflasche aus der Elbe aufzufüllen und daraus zu trinken? Das ist ja, glaube ich, für die allermeisten irgendwie ein Bild, was sie sich wirklich nicht ausmalen können.
Nee, also so richtig, richtig probieren möchte ich das auch nicht.
Und da ist halt ganz normal, ne? Also ich sag immer, nur die dusseligsten Touristen kaufen Wasser im Supermarkt. Oder weil es Menschen gibt, die tatsächlich nur mit Kohlensäure trinken können, aber alle anderen haben eine Flasche dabei und nehmen das aus dem Wasserhahn. Und das, was aus dem Wasserhahn kommt, wo kommt das her? Richtig vom Berg. Und wo kann ich das noch herkriegen? Richtig aus dem Bach. Und insofern ist halt diese Natur und diese Ursprünglichkeit schon nach wie vor besonders.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Du sprachst auch eigentlich diese Menschenleere an, wenn man also weiter weggeht aus Reykjavik raus. Selbst Reykjavik ist ja doch recht überschaubar, kann man ja eigentlich doch so sagen. Ja. Keine Großstadt, wie wir es kennen, sondern wirklich eher so mit einem kleinen Dorf zu vergleichen. Und hat natürlich seinen Charme. Aber wenn du rausfährst, bist du sofort eigentlich in menschenleeren Landschaften, kann man so sagen, ne?
Ja, es hängt ein bisschen davon ab, tatsächlich, in welche Richtung man fährt. Also, und jetzt kommt was Ulkiges. Ich selber habe den Norden auch noch nie gesehen, so, sondern bin immer die Südroute gefahren bis in den Osten. Und selbst Richtung Osten wird es deutlich leerer, aber gerade so Westfjorde und ich kenne natürlich viele, die da gewesen sind und auch einer meiner Fototrainer, der die Islandreisen normalerweise in Nicht-Pandemie-Zeiten leitet, der war natürlich auch schon in den Westfjorden im Norden und da ist natürlich noch viel menschenleerer. Aber für, ich sag's ja, für jemanden, der aus der Großstadt kommt, fängt es sofort hinter Reykjavik an, dass du sagst, okay, wie kann das sein, dass hier irgendwie 5 Kilometer kein Haus kommt?
Ja, ganz genau. Also wir sprachen jetzt ja schon, oder du erzähltest schon von diesen wahnsinnig schönen Landschaften. Wir haben gesagt, sie sind menschenleer, aber wie kann sich das der Zuhörer noch ein bisschen vorstellen? Das klingt ein bisschen abenteuerlich, fast auch schon so ein bisschen, naja, risikoreich. Musst du da wirklich, also zumindest werden sich die Zuhörer fragen, mache ich das mit dem Auto, mache ich das zu Fuß, mit dem Fahrrad? Wie erkundige ich diese Landschaften am besten?
Tja, Simone, also das ist natürlich auch so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt natürlich die klassischen, sage ich mal, Heli-Touristen, die steigen einfach in Reykjavik in einen Helikopter und lassen sich dahin fliegen, wo sie hingucken wollen. Aber da zähle ich jetzt nicht so dazu. Nee. Und ich sehe immer wieder Fahrradtouristen, was ich total erstaunlich finde, weil ich sag mal so, auf Island kommt der Regen meistens von der Seite.
Ja, das ist Hardcore, ne? Hängt vom Wind ab.
Richtig. Ja. Und wie man da mit dem Fahrrad reisen kann, ist für mich auch ein Rätsel. Also ich glaube, ganz gut reisen kann man tatsächlich in so einer Kombination aus einem für die Landschaft gemachten Auto und den Füßen. Denn eine Sache ist auch klar, der beste Fotospot ist nie da, wo der Bus hält. Und das sorgt dafür, dass es oft hilft, sich davon ein Stückchen weiter wegzubewegen mit seinen Füßen. Ja, also insofern, ich würde immer empfehlen, vierradgetriebenes Fahrzeug, besonders wenn man vorhat, geschotterte sogenannte F-Straßen zu fahren. Die haben also ein F wie Friedrich vorne vor. Das sind die Hochlandstraßen. Wenn man die fahren möchte, dann ist in aller Regel vierradgetrieben vorgeschrieben. Und dann hängt es ein bisschen am Budget und daran, was man machen möchte und wie gut man fahren kann. Also es gibt die, die kommen vielleicht mit so einem, darf ich hier Automarken nennen? Ja, wahrscheinlich schon.
Ach so doch, klar.
Mit so einem Dacia Duster kommen die vielleicht auch fast überall hin und andere brauchen einen Super Jeep. So, und ich sag mal ganz offen, dazwischen liegt wahrscheinlich irgendwo die Wahrheit. Mit so einem Duster durch Furten fahren kann ich nur empfehlen, wenn man sich ganz sicher ist und weiß, was man da tut, weil im Zweifel läuft der Ansaugtrakt voll und man wirkt den Wagen ab und steht in der Furt im Bach. Und
genau, und somit ist der Spaß dann noch gleich vorbei, ne?
Richtig, und da kommen zwar irgendwann Isländer, die helfen, aber das ist halt manchmal abgelegen. Also ich glaube, so in der Mitte liegt so ein bisschen die Wahrheit. Es muss vielleicht nicht gleich ein Defender sein, aber ein ordentliches vierradgetriebenes Fahrzeug, was möglichst eine hohe Warttiefe hat, wenn man ins Hochland möchte. Wenn also man sagt, ich möchte sowieso nur die touristischen Spots abfahren, also ich möchte einmal um Island drum rumfahren und alles so rechts und links der Straße mir angucken, ich sag mal so klassische Dinge wie die Felsnadel in den Vik oder den Skogafoss oder, das haben viele sicherlich schon gehört, oder ich möchte durch die Westfjorde, an die Westfjorde fahren, aber ich bleibe auf der Ringstraße, da muss man dazu sagen, die ist seit Jahren durchgängig geteert, also asphaltiert. Da kann man problemlos mit einem zweiradgetriebenen Fahrzeug rumfahren. Das ist kein Problem und man kann an vielen Stellen auch mal rechts und links fahren. So ist es nicht. Aber für die F-Straßen würde ich immer sagen, die kann man sowieso in aller Regel nur im Sommer befahren und wenn man das dann tut, ordentliches Fahrzeug mieten.
Ja, also ein Fahrzeug und dann sagtest du weiter zu Fuß. Wie sind die Hikes da? Muss man da wirklich körperlich super fit sein oder reicht eine normale Wanderausrüstung und ein bisschen städtische Fitness aus dem Fitnesscenter?
Ja, auch das hängt so ein bisschen davon ab, was man tut. Ich sag's mal, auf unseren Fotoreisen ist so das Maximum, was wir laufen, eine Stunde, anderthalb Stunden eine Richtung und das ist dann meistens eher flach, ne?
Ja, das klingt unspektakulär, ne?
Genau, und genau. Also das ist natürlich trotzdem unebenes Gelände, aber es ist halt nicht allzu steil hoch. Ja. Und das gilt für alles, was man so rund um die Ringstraße im Prinzip machen kann. Da ist das eigentlich fast immer gegeben. Und dann gibt es mal so ein paar Anstiege, wo man so ein bisschen hoch muss. Keine Ahnung, ich sag jetzt mal was Dusseliges. 150 Höhenmeter auf so einem anderthalb Kilometer Länge. Das schafft so ein Großstädter normalerweise auch. Und dann kenne ich aber auch die, die durchs Hochland durchlaufen, also von Norden nach Süden. Die das vorhaben, das würde ich nicht ohne Training machen wollen an eurer Stelle. Also erstens ist da auch im Sommer sehr viel Schnee und Eis und zweitens, da sollte man sehr genau wissen, was man tut. So. Aber für die touristisch relevanten Spots, für so Erst- und Zweitbesuche auf der Insel, braucht man sicherlich keine besonderen Wanderskills.
Klingt auf jeden Fall so, als könnten die meisten das entweder auf die bequeme Art und Weise bereisen oder halt eben ein bisschen mehr Herausforderung will, da kann das auch genauso gut managen.
Genau, der kann das natürlich auch haben, an jeder Ecke im Prinzip, genau. Weil das Hochland heißt ja Hochland, weil es höher liegt als die Küste.
Ei. Genau. Ja, wirklich.
Tatsächlich. Und da das ganze Jahr Iceland auf Englisch heißt, heißt es auch nichts anderes, als dass obendrauf in der Mitte viel Eis ist. Und da kommt jeder auf seine Kosten, glaube ich, in jedem Schwierigkeitsgrad.
Ja, ja. Wir sprachen jetzt gerade auch, also du sagtest Eis und Gletscher. Das ist ja eine Vulkaninsel und man hat quasi im Kopf diese Mischung aus Eis und Heiß. Wie genauer kann man das noch so ein bisschen beschreiben? Mit den Augen eines Fotografen?
Ja, also jetzt im Moment gibt es ja gerade eine relativ frische Eruption im Süden, Südwesten Islands auf der Reykjaneshalbinsel. Ist ja, ich sag mal, ganz Europa hingepilgert zur Vulkanfotografie, sage ich jetzt mal, weil dichter kam man ja in Europa wahrscheinlich nie an einen wirklichen, gerade ausbrechenden Vulkan ran. Da wird halt, sieht man halt sehr, sehr deutlich, wie dünn im Prinzip die Erdkruste an vielen Stellen auf Island ist. Und ich empfehle auch immer, wenn ihr irgendwo in der Nähe seid, wo so Geothermalgebiete auf Island sind, also wo der Boden blubbert oder heiße Quellen sind oder sowas, sich nicht hinzustellen, weil im Stehen spürt man das schlecht, sondern sich mal hinzuknien und mal zu spüren, wie es unter der Erde kocht. Das kann man durchaus spüren.
Kannst also diese ganzen Vibrationen quasi mitbekommen.
Genau,
dann, ja?
Cool. Genau. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man so einen Deckel vom Kochtopf anfassen würde. So, und nicht ganz so intensiv natürlich. Ne?
Ich wollte gerade sagen, Verbrennungsgefahr? Ja. Nee, ne?
Warte, genau. Und wenn es so doll brodelt, dass ihr das Gefühl habt, wie bei einem kochenden Kochtopfdeckel, dann rennt. So.
Ja.
Aber
ist dir aber bislang noch nicht passiert, oder?
Überhaupt nicht so. Aber man kann das schon spüren, es ist halt einfach ein aktives Gebiet. Es gibt ja diverse aktive Vulkane auf Island. Der Fjallavatnajökull ist ja auch mal ausgebrochen. Ich weiß nicht, das ist ja 10 Jahre her oder sowas. Da war ja der Flugverkehr in Europa und über dem Atlantik für 2 Wochen stillgelegt. Da kann man auch sehr schön sehen, wie diese Massen an Wasser dort die Landschaft verändert haben. Also sind ja nicht nur viele Brücken der Ringstraße weggeschwemmt worden, sondern auch sind halt einfach so richtige, wie soll ich sagen, so Bachbette zurückgeblieben. Also das kann man da sehr schön sehen, weil wenn unter dem, das war ein Vulkan unter einem Gletscher, wenn da der Vulkan ausbricht, dann schmilzt natürlich in sehr kurzer Zeit sehr viel Eis. Die Eruption gerade ist ja im Prinzip, wie gesagt, auf der Reykjanes-Halbinsel, die ist mitten im unvereisten Gebiet, Gletscher weit weg. Und trotzdem ist es halt ein unfassbarer Kontrast, wenn du von da losfährst jetzt im Moment und hast vielleicht auch bei der Anreise mal schnell den Vulkan besucht und dann fährt man weiter Richtung Osten, dann kommt man ja relativ schnell in Gletscherregionen, also relativ schnell heißt jetzt, ich sag mal 200 Kilometer, sowas.
Das ist
und dann
schnell,
hat man halt diese schneebedeckten Berggipfel und man ist ja sehr niedrig, weil man fast immer auf dieser Ringstraße auf Atlantikniveau fährt und hat natürlich deswegen schlechten Winkel, um da drauf zu gucken, aber man sieht im Prinzip nur weiß. Der ganze Berg ist weiß und dann nochmal 100 Kilometer weiter ist man in den ersten Gletscherzungen, die dann zur Ringstraße runterkommen. Das ist halt einfach beeindruckend, dass das so auf so engem Raum so dicht zusammen ist. Ja, und wie gesagt, es gibt ja diverse weitere Vulkane, die aktiv sind auf der Insel. Ich selber warte immer noch darauf, dass Hekla irgendwann mal ausbricht. Das ist einer der bekanntesten isländischen Vulkane, der eigentlich so, ich sag mal, alle, ich glaube, 15 Jahre ausbricht. Und letztes Jahr dachte man schon, war da nicht so weit, aber ich glaube, es gibt gute Chancen, da weitere Vulkanausbrüche zu sehen und zu erleben. Und ich glaube auch, dass die Isländer insgesamt da sehr entspannt mit umgehen, wenn das passiert, weil die kennen das halt aus der Historie einfach, dass Vulkanausbrüche irgendwie zu deren Leben dazugehören.
Bislang gab es ja auch keine gravierenden Schäden, soweit ich weiß, daraus, ne, aus den Vulkanausbrüchen, oder? In der Historie?
In der Historie glaube ich schon tatsächlich richtig Schäden. Ich glaube, die Isländer sind da, wie gesagt, recht flexibel und entspannt, das wieder aufzubauen. Also es gilt ja sogar für so eine normale Schneeschmelze nach dem Winter, dass immer mal auch durchaus eine Brücke der Ringstraße weggespült wird und dann bauen die halt eine neue. Das ist ja ganz erstaunlich, deren Lebensader, da führt ja kein Weg dran vorbei. Ja. Ich bin ein bisschen überrascht, wie entspannt man im Moment ist mit der neuen, also mit der aktuellen Eruption, weil da ist ja jetzt absehbar, dass innerhalb der nächsten, ich sag mal, vielleicht 14 Tage, 3 Wochen, die Lava endgültig den Atlantik erreicht. Und damit wird die Südküstenstraße überflutet werden. Da geht man davon aus, dass es in wenigen Tagen der Fall ist. Und darunter liegt das Glasfaserkabel, was den Osten der Insel mit Internet versorgt.
Oh ja, kein.
Das haben die jetzt schon tiefer eingegraben. Also die haben in einer Hauruck-Aktion das Kabel tiefer verlegt in der Erde. Aber trotzdem bin ich meine, es gibt keine Alternative dazu. Es geht bergab und wohin fließt Lava? Die ist sehr flüssig im Moment, die fließt bergab. So, ja,
absolut.
Aber das ist, ich bin trotzdem überrascht, wie entspannt man insgesamt damit umgeht, weil es bedeutet einfach auch einen riesen Umweg für alle, die rechts und links davon wohnen.
Ja, also, das auch, ja, klar.
So. Aber ja, ich glaube, Isländer sind da so, dass die haben schon auch Vulkanausbrüche erlebt. Aber diese ganz schlimmen natürlich, wo in Europa einfach mal 3 Jahre Missernten waren, weil die Nordhalbkugel so voller Ruß in der Atmosphäre war, das haben wir ja alle, ich sag mal.
In Erinnerung, absolut. Das hatte ja hier das totale Chaos verursacht.
Richtig, das haben wir eben alle noch nicht erlebt, weil das eben ein paar hundert Jahre her ist.
Dachte jetzt, dass der letzte Ausbruch, wo es diese Aschewolke gab, das war ja auch.
Ja, genau, aber das war ja im Prinzip nur ein paar Wochen. Aber es gab ja, ich glaube, 1700 irgendwas zuletzt, diese ganz große Eruption auf Island. Und da war tatsächlich auf der Nordhalbkugel sind ja 2 Ernten ausgefallen in Mitteleuropa. Das ist so rund um die Zeit der Pest gewesen. Nagel mich nicht fest. Ich bin wirklich nicht, kein Historiker.
Kein Historiker.
Aber ich weiß, aber ich weiß es vom Hörensagen auf der Insel, von Bekannten. Und das haben wir ja alle jetzt nicht erlebt bis jetzt. Und auch die alle da leben, im Moment nicht so. Und das ist ja insgesamt auch ganz gut so. Aber es ist aktiv unter dieser Insel und der Ausbruch, der jetzt ist, ist lange erwartet worden, über Jahre. Und das ist sicher nicht der letzte, den die meisten eurer Zuhörer hier und du und ich in unserem Leben erleben. geben werden.
Sehr schön. Ja, du sagtest ja, der nächste bist du ja schon wieder dann sofort wieder in Island, um das alles mitzuerleben quasi, ne?
Ja, das Schöne an Hekla ist, es ist halt so ein klassischer Vulkankrater. Das, was jetzt ist, ist ja einfach ein Spalt, der in der Erde aufgegangen ist. Und der Krater bildet sich jetzt gerade erst aufgrund der Eruption. Hekla ist ein sehr hoher Vulkan im Hochland, also am Rande des Hochlands im Südwesten. Immer schneebedeckt und der, ich will nicht sagen, dampft immer so ein bisschen vor sich her, aber der Schnee, der auch im Sommer oben drauf liegt, schmilzt halt immer so ein ganz kleines bisschen. Das heißt, du hast immer so eine leichte Dampfwolke da oben drüber. Und das wird halt einfach viel geiler aussehen, weil es wird ein schneebedeckter Berg sein, der zum Vulkan wird.
Ja,
so, das wird halt einfach fotografisch viel spannender sein als das Loch im Boden,
totale was da sich getan hat. Ja, sehr cool. Ja, genau. Wir sprachen, oder du sprachst gerade eben von den Isländern, ihrer Gelassenheit und so weiter. Es ist ja so ein bisschen so ein isländischer Spirit, den man auch bei Fußballweltmeisterschaften oder sonstigen so von zur Sprache kam. Was macht so ein Isländer aus, dass da so eine Art Mythos auch um den Isländer besteht?
Ich glaube schon, dass die sehr relaxed sind. Ich glaube, also man muss als erstes sagen, vielleicht so als Otto-Normaltourist ist es schwierig, mit Isländern in Kontakt zu kommen, weil es gibt gar nicht so viele im Tourismus, wie man glaubt.
Ja, das ist dann schwer.
Weil der Tourismus wird im Prinzip bestimmt, also gerade so im Service, an den Hotels und so weiter, oft von osteuropäischen Mitarbeitern. Das heißt, viele Isländer habe ich tatsächlich im letzten Jahr getroffen, weil eben aus Osteuropa wenig Menschen da waren, die zum Arbeiten, weil die Insel leer war, der Tourismus am Boden war und so weiter. So, aber die sind insgesamt, finde ich, sehr relaxed, aber vor allem, was die Isländer sind, und das mag im Rahmen dieses Massentourismus der letzten Jahre weniger geworden sein, aber ich erlebe das trotzdem an vielen Stellen immer wieder, sie sind unfassbar hilfsbereit. Also wenn du ein Problem hast, dann kommt jemand, der dein Problem löst. So, und das kann auch mal 3,50 Euro kosten, wenn das ein richtiges Problem ist. Also muss ein Auto aus dem Schnee gezogen werden oder sowas. Und der muss extra kilometerweit anfahren. Aber zum Beispiel jetzt, wir hatten einen Reifenschaden an so einem vierradgetriebenen Fahrzeug aus dem Hochland rauskommen. Der Reifen war platt, als wir auf die Ringstraße kamen. Und wir haben bei uns im Hotel angerufen und gesagt, okay, pass auf, wir verspäten uns zum Essen. Und sofort sind die Jungs aus dem Hotel gekommen mit zwei Pickups, sind angefahren gekommen, haben gesagt, Frank, gib uns den Schlüssel hier. Wir nehmen euch mit den beiden Pickups zurück zum Essen. Der Kollege hier sorgt dafür, dass der Reifen gewechselt ist, dann holen wir den wieder ab und so. Also es ist ja unfassbar. Also ich sag mal so.
Ja, wahnsinnig guter Service, ne?
Genau. Unfassbar, muss man sagen. Und ich glaube, das lag nicht primär daran, dass wir Gäste in dem Hotel waren. So, ja, also das hat
bestimmt sondern auch einfach, dass die Grundeinstellung, vielleicht auch, weil es halt eben eine Insel ist, in der auch wirklich harte Wetterbedingungen herrschen. Und wie du sagtest, es sind nicht so viele Menschen. Sie müssen sich gegenseitig helfen. Und vielleicht ist dieser Spirit, sich untereinander zu unterstützen, das gilt dann auch für die Touristen und ist das, was wir dann als besonders außergewöhnlich empfinden dann.
Ja, das glaube ich tatsächlich. Genauso wird das sein. Man muss sich gegenseitig helfen. Also es wird ja auch dafür gesorgt, dass die Straße stets geräumt ist und so weiter. Und das ist ja auch lokal organisiert. So, also da hilft schon einer dem anderen immer. Und das mag sein in diesem totalen Massentourismus und in Reykjavik, dass es da an manchen Ecken nicht so ist. Aber an vielen anderen Stellen auf dieser Insel ist es halt nach wie vor so. Mhm. Ich glaube, man hat so ein bisschen gemerkt, dass man die Insel erhalten muss. Gerade jetzt in Pandemiezeiten wird das so ein bisschen deutlich geworden sein für viele, glaube ich. Ich glaube, das ist auch ein Thema. Und ich glaube auch, was soll ich sagen? Ich glaube, man weiß, was man daran hat, an seiner Lebensqualität, die da vor Ort herrscht, weil, wie gesagt, wo kann man schon einfach aus dem Bach saufen und wo kann man so allein leben und trotzdem so sicher? Mhm. Und gleichzeitig ist, glaube ich, jedem klar, dass man auf Hilfe angewiesen ist, weil, ich meine, wenn man den Notarzt ruft, der ist eben nicht in 10 Minuten da. Ja, also das ist halt absolut undenkbar.
Ja, genau.
So, und von daher glaube ich, dass sich viele halt sehr gut gegenseitig helfen. Ja. Und das ist wirklich cool.
Ja, also ich hatte auch gelesen, dass wirklich Massentourismus immer mehr in Frage gestellt wird und dass man darauf achtet, dass man wirklich auch Touristen anziehen will, die ein bisschen länger auf der Insel bleiben, die sich also ein bisschen mehr intensiver mit der Natur auch befassen, die diesen Naturtourismus lieben, statt irgendwie diese vielen Kreuzfahrtgäste und halt eben auch diesen kurzen Weekend-Tourismus, also quasi mal kurz dahin reisen und dann wieder zurück. Das ist in vieler Hinsicht wohl nicht das, was Island langfristig braucht. Ne?
Ja, auf der anderen Seite muss man, finde ich, dazu sagen, das wollen ja viele. Also das lese ich auch von meinen Mallorca-Freunden. Also sie fahren halt auch viel auf Fotoreise nach Mallorca. Und da lese ich das seit Jahren, dass man diesen Tourismus nicht mehr möchte. So, also, ne? Aber man hat ihn ja jahrelang gefeiert, im wahrsten Sinne des Wortes.
Absolut,
so,
also absolut. Glaube, du brauchst die Einkünfte daraus. Also es war jetzt nicht negativ gemeint. Man muss es anders mit dieser Perspektive umgehen quasi. Also dass man Tourismus braucht, ist definitiv, so wie im Vergleich zu Mallorca, hast du völlig recht, dass die Arbeitsplätze sind da, die Leute wollen leben und Tourismus ist eine tolle Einnahmequelle. Aber welcher Art Tourismus das ist, vielleicht auch auf Mallorca auch auf Island, die Frage, ne?
Ja, genau. Aber auf der anderen Seite haben die Isländer halt über, so wie die Spanier in den 50ern und 60ern, jetzt die letzten Jahre, die ich hinfahre, hat sich halt Island extrem verändert. Man hat unfassbar viele Hotels gebaut, also sehr moderne Hotels, natürlich mit Doppelzimmern und eigenem Bad und so weiter. Ich kann mich daran erinnern, als wir das erste Mal gefahren sind, also ich war die ersten beiden Reisen nicht mit, das heißt, das ist jetzt so 7 oder 8 oder vielleicht auch 9 Jahre her, da war es schwierig, ein Hotel zu buchen mit eigenem Badezimmer. Hm. Hat man eigentlich in Gästhäusern gewohnt. Und dann gab es eben 8 Schlafzimmer und 3 geteilte Bäder oder sowas. So. Und Island hat, irgendjemand hat dir diese Baugenehmigung erteilt. Das heißt, an jeder Ecke stehen Hotels, ich sag mal extra den Markennamen der Kette nicht, hässliche Hotels, die in die Landschaft gepflanzt worden sind, mit sehr vielen Zimmern und die eben auf den, ich sag mal, Luxustouristen, der eigentlich nur schnell ein Erlebnis einsammeln möchte und am liebsten noch 3 Instagram-Fotos machen möchte, auf denen abgestellt sind. So, also auf reiche Nordamerikaner, Europäer und, machen wir uns nichts vor, Asiaten. Und das hat ja irgendjemand bewilligt, wenn ich mir angucke, wie sich in 7 Jahren Vik verändert hat. Die kleine Ort im Süden Islands, also quasi die letzte Stelle Zivilisation, bevor man dann Richtung Osten fährt und Richtung Gletscher. Es ist unfassbar, was da gebaut worden ist, wie viele Hotels dazu gekommen sind und Ferienwohnungen und so weiter. Das hat ja jemand getan, also aufgrund des Massentourismus. Und ich finde, man hat das sehr lange sehr gut im Griff gehabt über den Preis. Also man hat einfach dafür gesorgt, dass es sehr teuer ist, nach Island zu fahren. Und das hat dafür gesorgt, dass nicht so viele Menschen gekommen sind. Weil diejenigen, die Luxus wollten, sind nicht gekommen, weil ihnen die Unterkünfte nicht zugesagt haben. Und die, die keinen Luxus wollten, denen war es oft zu teuer, dahin zu reisen, weil so ein Mietwagen eben auch mal schnell in der Hauptsaison für eine Woche 2.000 Euro kosten kann oder auch mehr. Mhm. Und jetzt hat man halt so diesen Spagat geschaffen. Das ist das, was ich sagen möchte. Man hat halt sehr viel Luxus gebaut, also, oder sagen wir mal, einen guten europäischen Standard-Hotel gebaut. Das lockt natürlich jetzt diejenigen an, die sagen, ich mache eben mal nur so 5 Tage, fotografiere mich schnell so wie Justin Bieber vor 12 Wasserfällen und dann fahre ich wieder nach Hause. Also insofern, ich höre diese Signale aus der isländischen Administration auch, dass man das nicht mehr möchte, aber verhalten hat man sich die letzten 5 Jahre genau andersrum, aus meiner Sicht.
Andersrum, ja, klar. Aber ich denke, Corona war für viele auch ein Auslöser, mal vielleicht ein bisschen umzudenken und ein paar Sachen anders zu gestalten. Es muss jetzt nicht heißen, dass man komplette Kehrtwende macht, aber vielleicht einige Sachen einfach bewusster überlegt, ne, ob das wirklich das Richtige für das Land ist.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Genau. Ja. Nun ist ja auch Island eigentlich so bekannt für seine Mythen. Ne? Man sagt, es ist eine sehr mythische Insel. Oh, du scheinst da gar nicht mit einverstanden, nein?
Nee. Doch, ich höre das. Doch. Das sagt man Island nach, durchaus, ja.
Kannst du damit was anfangen oder nicht? Klingt eher wie nein.
Ich persönlich tatsächlich nicht. Aber ich finde es natürlich trotzdem auch amüsant, wenn irgendwo am Wegesrand so kleine, ich sag mal, Miniatur mit Rasen begrünte Dächer an so kleinen Holzhütchen sind für die Elfen, die da schlafen. Ja. Und die Trolle. Das finde ich natürlich auch irgendwie ganz witzig. So. Aber mir selber sagt das tatsächlich nichts. Also ich glaube, jetzt hätte ich was gesagt, ich glaube so als norddeutscher Junge, ich bin auch beinahe Wikinger, aber vielleicht nicht ganz so wie die Isländer.
Scheinbar nicht. Also, sonst würdest du ja an solchen Trolls und so hängen.
Ja, genau. Also ich finde das tatsächlich ganz ulkig und ich weiß auch, dass viele Isländer da total hinterher sind und auch sagen, da darfst du nicht hingehen, da nicht betreten, weil da in diesem kleinen Tal leben Trolle und so weiter. Und ich würde mich doch immer dran halten, übrigens, das ist vielleicht auch was Wichtiges.
Klar, ja, also, das denke so ist ich, ist total also ich wichtig, jetzt, dass man die Kulturen, die man bereist, schätzt. Und auch wirklich schätzt und auch respektiert.
Respektiert.
Und dass man da, also das ist das Mindeste, was man machen kann, finde ich total richtig.
Ja, auf jeden Fall. Also das gilt eigentlich immer und überall auf dieser Welt. Aber mir selber gibt das tatsächlich nicht so richtig was. Also ich glaube auch nicht an Wahrsagen aus der Hand lesen oder Kaffeesatz auf den Tisch werfen.
Okay, und von daher...
Von daher bin ich da nicht die ganz ideale Ansprechpartner.
Kein Problem, kein Problem. Wir haben das schon verstanden. Ich bin übrigens genauso gepolt wie du. Also insofern werden wir das Thema Mythen einfach nicht vertiefen. Wir schwenken so vielleicht eher zur besten Reisezeit. Was wäre für dich die beste Reisezeit?
Das hängt ein ganz kleines bisschen davon ab, was man machen möchte. Hm. Es gibt ja durchaus auch, jetzt kommt was Ulkiges, Skitourismus auf Island. Das geht natürlich besser im Winter. Auch auf Island geht das besser im Winter als im Sommer, wobei das auch im Sommer möglich ist. Ich sag mal so, wenn man halbwegs preiswert, ich sag mal preiswert, und einigermaßen leer die Insel erleben möchte, dann bleibt eigentlich nur die Vor- und die Nachsaison, soll heißen irgendwas zwischen April und Ende Juni und dann wieder so ab Mitte, Ende September, Oktober und dann wird's irgendwann kalt und sehr unbeständig.
Also Frühjahr und Herbst ist quasi auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis die beste Reisezeit und klimatisch dann wahrscheinlich auch sehr schön. Ne? Sommer wird wahrscheinlich auch oder ist auch der Knaller, gar keine Frage. Aber ja, dann halt eben Peak Season und Peak Season ist oft nicht so der richtige Moment.
Ja, also Sommer hat den großen Vorteil, dass man eben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Hochlandstraßen befahren kann.
Ja, das stimmt.
Denn die sind halt oft nur im Juli und August überhaupt geöffnet. Also manche auch nur im August. Also wer das Hochland sehen möchte, ist tatsächlich im Sommer besser aufgehoben. Und zum Thema Klima ist das immer total schwer zu sagen. Also vor ein paar Tagen, also wir nehmen auf jetzt hier, es ist Mitte Juni oder sowas, ne? Waren richtig. Im Norden ein Meter Schneefall, nur um so ein Gefühl zu bekommen. Ich habe Bilder von der Eins gesehen, wo mit Schneefräsen der Schnee weggefräst wurde, damit die Straße frei wurde.
Krass.
Und ich selber habe Ende Mai, da fahren wir fahren häufig Ende Mai, Anfang Juni, schon zwischen T-Shirt-Wetter und Frost alles gehabt. Das kann man ganz offen sagen. Also richtigen Schneefall nicht, aber nachts Frost. Und tagsüber 4 Grad und Dauerregen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches und das gilt für den Herbst auch. Aber um alle zu beruhigen, nur weil man im Juli oder August gebucht hat, ist das keine Garantie, dass es das dann nicht gibt. So, also von daher,
es klingt nach auf jeden Fall kleidungsmäßig auf alles, für alles gewappnet sein. Ne?
Jo, auf jeden Fall. Also Zwiebelprinzip, sechs Lagen
läuft immer, absolut.
Genau, 6 Lagen dabei haben und die äußere Wind- und Wasserdicht, dann kann man eigentlich fast jede Jahreszeit auf Island überleben. Genau.
Sehr schön. Dein größter Wow-Moment, was hat dich absolut begeistert oder was war dein schönstes Erlebnis?
Okay, ich mache mal das erstmal das Globale und dann so ein kleines. Also das Globale ist schönste Erlebnis ist eigentlich gewesen, als ich das erste Mal hingefahren bin, weil ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es sowas auf der Welt gibt. Also als ich das erste Mal diese Wasserfälle gesehen habe, das ist auch etwas, was ich oft sage, das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, weil wenn man so einen Wasserfall das 12. Mal sieht oder 20., dann nutzt sich der Effekt natürlich ab, aber rund um mich rum stehen ja Reisende, die das erste Mal sehen. Das heißt, ich muss immer wieder mir vergewissern, warum sind die eigentlich gerade so drauf, wie sie drauf sind. Also das erste Mal ganz global. Und der größte Wow-Moment waren so ein paar. Also es war zum einen so dicht an dem Lavastrom und am Krater stehen zu können. Also der Hauptkrater war, als ich im Anfang April da war, vielleicht 50 Meter von da, wo man stehen konnte, weg.
Ja, also das ist wirklich nicht weit weg.
Genau, heute steht man über 1,5 Kilometer weg, aber da muss man sehr dicht dran stehen.
Ja.
Genau, weil die Lavafelder sich so ausgebreitet haben. Mitte April habe ich Puffins, also Papageientaucher, fotografiert mit dem Handy. Also ich brauchte kein Teleobjektiv, weil keine Touristen da waren, haben die den Felsen, auf dem ich die noch nie gesehen habe, zurückerobert. Und die waren auf 2 Meter Entfernung, also unfassbar. Ja, cool. Da habe ich gedacht, dass das möglich ist. Und das auf der Hauptinsel, also nicht um irgendwo rausfahren, Westminderinseln oder sonst irgendwas, sondern mitten am Touristenspot auf der Hauptinsel. Das sind so die Sachen gewesen, die mich wirklich beeindruckt haben. Und da hat man auch gesehen, wie schnell die Natur uns vergessen würde. Ja, also die Natur würde sehr schnell, sehr gut ohne uns zurechtkommen, also ohne Menschheit. Weil die Puffins haben halt einfach die Höhlen wieder bezogen, die seit wahrscheinlich Hunderten von Jahren benutzen.
Ja, läuft nur nicht andersrum, ne?
Ja, genau. Die direkt am Wegesrand waren, ne? So. Als ich dann 8 Wochen später wieder da war, sah es ganz anders aus. Da war der Tourismus wieder deutlich angezogen und da war kein Papageientaucher mehr zu sehen.
Ja, die Ebene. Tiere erobern sich sehr schnell ihre Lebensräume wieder zurück, da gebe ich dir recht,
Genau.
Was wäre denn dann das Schrägste, wenn wir jetzt über diese absoluten Wow-Momente gesprochen haben? Was wäre aber für dich eine total schräge Erfahrung, wo du gedacht hast, nee, das gibt's auf Island nicht, oder?
Ich sag mal so. Ich muss überlegen, wann das war. Im Mai, jetzt im Mai, als ich auf Island in einer Reisegruppe war, sind wir natürlich zum Vulkan gegangen, zur Eruptionsstelle. Das bleibt ja gar nicht aus. Jeder will das sehen im Moment. Und ich kann das auch verstehen. Steht gar nicht in so einem offiziellen
Programm. Absolut, würde ich auch.
Aber wir wollten es natürlich sehen. Und es war ein sehr schöner Tag, was das Wetter betraf. Aber es war so windig, dass beim Aufstieg sich neben mir die Bergwacht flach auf den Boden warf, 3 Mann, um nicht umgeweht zu werden. Ich würde sagen, das war so der schrägste Moment, weil ich stand da mit meinen Walking Sticks.
Da hätte ich richtig Muffe bekommen, Und gesagt,
sag mal, Freunde, was ist mit euch denn los? Und die 3 lagen da am Boden. So, die hatten natürlich deutlich größere Rucksäcke auf wie ich, ich. Und es war sehr windig, das muss man sagen. Es war sehr unangenehm zu laufen. Aber das war so das Schrägste, was ich jemals gesehen habe, weil ich so dachte, huh.
Hast du das Gleiche dann gemacht? Ja. Hast du versucht, sie zu imitieren? Oder hast du gedacht, nee, das stehe ich durch?
Es lagen tatsächlich sehr viele, aber es war so eine richtig etwas länger anhaltende, ich sag mal so eine 30-Sekunden-Böe. Ich habe einfach mit meinen beiden Walking-Sticks in den Acker rein, also in den Hang rein und mich dagegen gelehnt und dann konnte ich schon stehen bleiben. So war es jetzt nicht. Es war auch nicht unmöglich, stehen zu bleiben, aber es wurden natürlich auch Menschen, die nicht ganz so meine Statur hatten, durchaus über den Weg gefegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist halt Island, es ist halt windig oft.
Es ist Naturgewalt, so rohe Naturgewalt, die man dann erleben kann.
Genau.
Das ist schon irgendwas Faszinierendes,
Ja, und wenn diese Winde so sehr lang anhalten, so stark sind, wie in diesem Fall jetzt, dann muss man auch sagen, dann sind solche Sachen ja auch gesperrt. Dann gibt es ja auf Island sehr gute, es gibt ja wirklich richtig, richtig gute Dinge. Ich sag mal so, klassischerweise, was man im Blick haben sollte, ist safetravel.is. Die Seite von den isländischen Behörden, wo die Sicherheitshinweise draufstehen, da steht da halt sofort dabei, wegen Wind, Weg zum Vulkan gesperrt. So, das steht dann einfach dran. Und das gilt ja auch für Straßen, muss man ganz klar sagen. Also für alle, die jetzt euch zuhören und uns zuhören und die das erste Mal nach Island fahren, plant immer Zeit ein. Es kann immer sein, dass die Ringstraße mal einen halben oder auch einen ganzen Tag gesperrt ist wegen Wind. Und das klingt für uns absurd. Aber ich habe so viele Autos auf dem Dach liegen sehen auf meinen Islandreisen, dass mir klar ist, warum das so ist. Ja, also es gibt halt einfach, gerade wenn viel Touristen da sind, viel unerfahrene Fahrer da sind, dann neigen die halt umso mehr dazu zu sagen, jetzt wird mal für einen halben Tag die Straße an folgendem Abschnitt gesperrt, weil sonst müssen wir doch hier die alle rausziehen und das ist halt sehr mühselig auf Island. Neben den Verletzten, die du hast, hast du halt auch die ganzen Karren, die irgendwie wieder geborgen werden müssen. Und das sollte man immer einplanen. Ich habe immer wieder auch tatsächlich Anfragen so aus dem Freundes- und Bekannten und auch aus der Fotoszene, die sagen, ich möchte nach Island fahren, was muss ich beachten? Und ich sage, mindestens die letzte Nacht in der Nähe des Flughafens verbringen. Vielleicht eher 2 so in der Reykjavik-Area, aber eine auf jeden Fall, weil vielleicht verpasst du sonst deinen Flug. Und dann gucken die mit großen Augen an und sagen, wieso, ich kann doch aus Vik die 3 Stunden schnell zum Flughafen fahren. Ich sage, ja, wenn die Straße
nicht immer, ne? Nicht immer. Man muss einfach ein bisschen Abenteuerlust haben, aber sich nicht zu viel zumuten. Und vor allen Dingen vielleicht auch einfach clever genug sein, immer die Anweisungen dann der Behörden auch zu folgen und nicht immer zu denken, dass man irgendwie alles selber kann und weiß und besser weiß. Das hast du ja beim Segeln auch, dass oft Leute einfach verunglücken, weil sie einfach meinen, sie müssen auf andere nicht hören. Das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr. Und die Unterschätzung halt eben von Wellen und von See, das geht schnell. Und genauso ist das wahrscheinlich mit dem Wind und den Naturgewalten dann auf Island. Ne?
Ja, und wenn ich da noch einhaken darf, da wo Isländer ranschreiben, hier ist es gefährlich, da ist es gefährlich. Weil ihr werdet fast keine Schilder sehen. Ja? Ihr steht an Stellen, da gibt es keinen Zaun und es geht 200 Meter runter. Und ihr fragt euch, wieso darf ich hier stehen, ohne dass hier ein Zaun ist? Aber da, wo Isländer ranschreiben, hier ist es gefährlich, oder vielleicht sogar ranschreiben, wie viele in der Saison da schon gestorben sind. Glaub mir, das machen die nicht mehr Spaß. Das machen die, weil es da gefährlich ist.
Das ist dann der echte Warnhinweis nach dem Motto, wenn du mir nicht zuhören willst, ich sag dir, was die Konsequenzen dann draus werden. Ne? Cool, sehr cool. Ja, das Lustigste würden wir jetzt noch gerne von dir hören. Was ist dein lustigstes Erlebnis auf Island?
Boah, das fällt mir tatsächlich so ein bisschen schwer, das zu sagen.
Oh, es gab bestimmt was Lustiges.
Ja, natürlich, es gab viele lustige Sachen natürlich. So, Es gibt eine sehr lustige Sache, die ist eigentlich immer wieder lustig, muss man sagen. Und zwar gibt es auf der Ringstraße Richtung Höfen, wenn man aus dem Westen kommt, Richtung Höfen fährt, also Richtung Südosten, gibt es eine Brücke. Und diese Brücke ist aus so Betonplatten und diese Betonplatten sind so in so einem, ich sag mal, in so einem Bogen verlegt. Die sind also nicht ganz platt, ganz gerade, sondern die gehen so ein bisschen bergauf, dann geht es wieder bergunter und dann kommt der Plattenstoß, dann geht es wieder bergauf. Wenn man da mit einem Bus rüberfährt, so einem 9-Sitzer oder sogar einen 14-Sitzer mit Blattfederung hinten und man fährt mit 70 oder 80, dann ist der in der Eigenfrequenz, dann schaukelt er sich so richtig schön auf. Und dann hat man unfassbar viel Spaß in dem Auto mit allen, die da drin sitzen. Mhm. Muss man vorher Bescheid gesagt haben, dass die angeschnallt sein sollen.
Weil ja, und vielleicht morgens nicht gerade was Heftiges gefrühstückt haben, oder?
Ja, richtig, das hilft auch. Und auch die Sachen festhalten, die man so in der Hand hält.
Okay, cool.
Also keine Kamera um den Bauch hängen, um den Hals hängen. Nee. Aber ansonsten, ich habe wirklich schöne Aufnahmen, Videoaufnahmen davon, wo der ganze Bus hüpft. Also der ganze Innenraum des Busses.
Kann ich mir bildlich gut vorstellen. Das ist immer wieder spaßig. Macht bestimmt Spaß, das glaube ich dir. Vielleicht noch zum Schluss ein paar Wörter zur Erreichbarkeit. Wir haben gar nicht gesprochen, wie kommt man überhaupt hin?
Im Prinzip so aus Mitteleuropa gibt es zwei relativ einfache Möglichkeiten. Das eine ist eine Fähre, die von Dänemark über die Färöer nach Island führt. Wer also sein eigenes Auto mitbringen möchte, aus welchen absurden Gründen auch immer, der macht das so.
Oh.
Ja, warte, ich sag noch mal ganz kurz was dazu. Wer sein Auto liebt, nimmt es nicht mit nach Island.
Ja, genau.
Aber wir nehmen an, ihr habt ein richtig cooles Expeditionsmodell und so weiter. Dann wollt ihr das natürlich mit der Mobil, dann wollt ihr es natürlich damit rübernehmen. Das ist mir auch vollkommen klar. Oder ihr seid auf Campingurlaub und wollt einen eigenen Camper mitnehmen. Kann man alles machen. Immer schön daran denken, da gibt es eben Bedingungen, die wir gerade beschrieben haben. Sandstürme mit Asche. Ja, wenn man ein isländisches Auto mietet, wird man immer gefragt, möchtest du eine Sand- und Ascheversicherung? Weil es kann sein, dass man den unlackiert zurückbringt, weil der Lack aufgrund von Wind und Sand gesandstrahlt wurde. So, also das sollte man immer alles bedenken.
Genau,
wenn man sein Auto selber mitnimmt. Aber das ist eine Möglichkeit per Fähre. Und ansonsten natürlich per internationalen Flügen. Also es gibt ja einen Flughafen bei Reykjavik, der ist in Keflavik, eine halbe Stunde von Reykjavik weg. Und es ist ein Flughafen, der aus beiden Richtungen angeflogen wird, also aus Nordamerika und aus Europa, also aus Kontinentaleuropa. Und deswegen ist es auch ein wirkliches Drehkreuz, muss man sagen, gerade für Island Air. Und das Schöne, was Island Air zumindest vor der Pandemie mal angeboten hat, ist, man kann auf Nordamerika-Routen, also wenn man jetzt von Europa nach Nordamerika möchte, durchaus eine Woche vor Ort aussteigen und dann weiterfliegen, was total cool ist.
Ne? Coole Kombi, ganz klar sagen. Ja, absolut. Also,
genau.
Absolut.
Das ist immer ein gutes Angebot gewesen, so nach Nordamerika zu reisen oder auch auf dem Rückweg aussteigen. Aber ja, mit internationalen Flügen. Tut euch, mir, Mitarbeitern und der Umwelt einen Gefallen, fliegt nicht mit diesen Billigfluggesellschaften, die auch immer mal wieder dahin fliegen. Das ist gerade wieder eine neue Entgründung. Ich will keine Anti-Werbung machen, aber es ist nicht in Ordnung, wenn man für 79 Euro von Kontinentaleuropa nach Island fliegt.
Ja, ich denke, da gibt es auch Alternativen, ne? Also das ist ja auch eigentlich.
Ja, fliegt man eben nicht jedes Jahr, sondern dreimal. Alle 3 Jahre ist auch in Ordnung.
Ich habe mir den Anfang gemerkt. Du warst schon 6 Mal in 6 Jahren.
Ja, ich bin auch nie so teuer geflogen wie gerade. Ja, ich weiß.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja genau.
Aber das ist auch in Ordnung, muss ich sagen, weil ich bin ein großer Verfechter davon, nicht immer die billigsten Flüge zu buchen. Also erstens kompensiere ich alles, was ich fliege, ich persönlich fliege und zweitens, diese Billigfliegerei, die finde ich wirklich nicht in Ordnung.
Wenn wir zu den Unterkünften kommen, da sprachst du ja ganz am Anfang schon davon, dass es viele sehr international angehauchte Hotels gibt, denen man den Flair nicht gerade nachsagen möchte. Also das ist eher ein bisschen 0815. Was ist dann dein Tipp alternativ zu diesen 0815 Hotels?
Also mein Tipp ist Local Guesthäuser buchen.
Absolut.
Ja, ne? Also sowas buchen, wo man sagt, das würde ich eigentlich normalerweise für meinen Erholungsurlaub eigentlich nicht buchen. Sowas buchen. Weil das Coole ist, ihr seid in Kontakt mit der Bevölkerung. Also ich habe ein sehr schönes Gästehaus, dessen Namen ich hier wirklich nicht sage, weil sonst wird es noch voller. Die Frau hat acht Zimmer in der Nähe der Gletscherlagune, macht morgens in ihrer eigenen Küche, wo diese acht Räume, die acht Räume besetzen, quasi sitzen können, macht die selber das Frühstück, macht selber die Waffeln, macht selber das Rührei und
ja, schöner kann es nicht sein, ne?
Ja. Genau, und man kriegt selbstgemachte Marmelade und eingelegten Hering und alles das, was so zu Island irgendwie auch dazu gehört. Und es ist halt viel, viel, viel persönlicher als so ein Großhotel-Frühstücksbuffet. Kann sich ja jeder vorstellen.
Es passt einfach auch besser zum Zielgebiet. Es ist einfach, es ist
individueller.
Genau. Ja. Und der Kontakt zur Bevölkerung ist immer irgendwas, was jeden Urlaub unvergesslich macht und nicht halt eben zu einem Standardurlaub, ne?
Ja, genau. Und das gilt natürlich auch für Ferienwohnungen und sowas, kann man auch mieten häufig oder Zimmer in irgendwo in Gästhäusern und sowas. Also je weiter ihr von Hotelketten weg seid, desto persönlicher wird das werden.
Wunderbar. Und Essensmöglichkeiten, wenn ich dann schon bei Einheimischen wohne, kann ich ins Restaurant gehen ohne Probleme? Wie versorge ich mich?
Also Restaurants gibt es viele. Das Ungewöhnliche für uns Mitteleuropäer ist, dass die oft sehr früh schließen. Also das heißt, um 21 Uhr erwarten, dass man noch was zu essen bekommt, ist eine sehr mutige Sache, auch im Hochsommer. Also jetzt gerade jetzt zur Mittsommerwende, ne, ist es ja so, dass man sagen würde, okay, eigentlich wäre es ja auch cool, ich könnte um 23.30 Uhr noch was essen. Da hat wirklich jedes Lokal zu. Also das könnt ihr komplett vergessen. Das heißt, man muss schon rechtzeitig irgendwie essen gehen. Die Lokale schließen relativ frühzeitig. Und dann muss man sagen, ist es auf Island so, die Esskultur ist so eine Mischung aus sehr starkem nordamerikanischem Einfluss. Und darf man nicht vergessen, bevor der Tourismus auf Island Hauptwirtschaftszweig geworden ist, sind sehr viele junge Isländer nach Nordamerika gegangen, um dort zu arbeiten. Das heißt, da gibt es sehr viel amerikanischen Einfluss. Also ihr werdet überall einen Burger bekommen. Ihr werdet überall Pizzen bekommen. Und ich rede nicht von italienischen Pizzen, sondern eher so von amerikanischen Pizzen. Die wird es überall geben, egal wo ihr... Genau, überall, wo ihr hinkommt, wird es geben. Richtig, mit einem schönen dicken Rand. So.
Genau, dicker Rand und schön frittiert unten drunter.
So, also das gibt es überall. So, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wo seid ihr unterwegs? Ihr seid auf einer Insel. Was gibt es da hauptsächlich wahrscheinlich? Richtig, Fisch. Und es gibt sehr viel Schaf, also Lamm oder Schaf. So, und meine Empfehlung ist, das durchaus auch zu essen und zu gucken, wo das ist. Also ganz oft gibt es irgendwo in den Lokalen Catch of the Day. Also gerade wenn man an irgendwelchen größeren Orten ist, und die sind ja immer winzig klein, ich rede nicht von Reykjavik, sondern alles, was so rund um die Insel drumherum ist, trotzdem sind die ja winzig klein und trotzdem haben die alle irgendwie drei lokale Fischfangboote, die Fisch anlanden. Also das macht auf alle Fälle Sinn. Und Lamm macht sowieso Sinn, weil es halt einfach unfassbar viel davon auf der Insel gibt. Das wäre so meine Empfehlung, das sollte man essen. Und wenn du jetzt fragst nach Hai, Wal und all dem ganzen Kram, Trockenfisch und was es da noch so alles an kulinarischen Köstlichkeiten gibt.
Klingt nicht
da bin
so,
ich immer
oder?
Der Meinung. Da bin ich immer der Meinung, man sollte das probiert haben. Also okay. Es gibt durchaus auch immer mal wieder Fotoreisen. Ich sag mal so, ich mache welche nach Hongkong zum Beispiel, wo ich mit irgendjemandem eine Teilnehmer ausmache und sage, pass mal auf, wir essen jeden Tag eine Sache, die wir sonst niemals essen würden.
Genau. Eine Krille heute für uns.
Genau. Oder mal einen Skorpion oder was auch immer. Ja, genau. Einfach, um mal was gegessen zu haben, was man ja sonst niemals bestellen würde. Und das würde ich auch immer in jeder Kultur machen und auch auf Island. Also man kann durchaus mal so einen Trockenfisch aus dem Supermarkt kaufen.
Bin ich total bei dir. Man muss es, genau. Man muss es jetzt nicht unbedingt genießen dann, aber probieren sollte man es auf jeden Fall, klar.
Eine Sache, die man in gar keinem Fall kaufen sollte und auch die, von denen ich dringend abrate, sie zu probieren, obwohl es sehr lecker sein soll, ist dieser vergorene Hai, der in so Gläsern abgefüllt ist. Wenn ihr den in den Mietwagen aufmacht oder in der Unterkunft, ihr müsst überall die Renovierung bezahlen. Also insofern macht das nicht.
Riecht wie Käse, oder? Riecht wie Käse?
Also Käse ist da kein, nee, Käse, es riecht nicht wie Käse, glaub mir. Es riecht so, dass ich tatsächlich, und ich bin, glaube ich, sehr viel Kummer gewohnt, was Essen betrifft, aufgrund der Tatsache, was ich schon so auf dieser Welt gegessen habe. Ich konnte, nachdem der Deckel auf war, definitiv nichts mehr essen. Aber ich hatte auch den permanenten Würgereiz. Also meine Empfehlung ist, das auf gar keinen Fall kaufen und
weder das kaufen zulassen. Noch aufmachen und alle
auf gar keinen Fall öffnen.
Alle erschlagen, die um dich rum auf diese bekloppte Idee kommen.
Und wenn ihr jemanden nicht mögt, bringt ihm das mit.
ja, genau. Geheimtipp.
Aber nicht selber aufmachen. Nicht selber aufmachen, auf keinen Fall.
Genau. Mitbringsel für all die nicht deine Freunde sind.
Ja, richtig.
Sehr gut, ja, danke für den Hinweis. wird vielleicht dem einen oder anderen einen schönen Tag noch bescheren,
der ist sonst wirklich ein bisschen gefährlich.
Total scheiße geworden wäre.
Ja, ist wirklich sehr ein bisschen schön, gefährlich, das Zeug, ja.
Ja. Also ganz ehrlich, wenn du es schon erzählst, hätte ich keinen Appetit drauf. Aber gut, manche müssen alles probieren und dann sollen sie das auch gerne
so
mal machen.
So ging es mir in dem Fall. Aber Essen war unmöglich.
Du wolltest mutig sein, ne?
Ich habe gesagt, das muss jetzt einmal sein, aber Essen war undenkbar.
Nee, ging nicht, ne?
Und ich habe auch niemanden gefunden übrigens aus der Gruppe, um das gleich dazu zu sagen, der essen wollte. Also da gab es niemanden. Boah. Keiner.
Also nach dem, wie du es beschrieben hast, kann ich es absolut nachvollziehen. Mhm. Jetzt für dich, was nimmst du mit? Was sind die drei Must-Have-Sachen, die du mitnimmst auf eine Reise? Also den Regenmantel, den habe ich schon verstanden, dann wahrscheinlich die Zwiebelkleidung, aber was sind für dich diese drei Dinge, die du immer mit dabei hast? Außer dein Fotoapparat natürlich, klar.
Achso, ich dafür wollte gerade sagen, auf alle Fälle natürlich eine ordentliche Kamera.
Na, das ist ja klar.
Ach so, das
davon
ist schon
klar. Bin ich jetzt echt mal ausgegangen. Also das gehört da nicht mal zu den drei Dingen. Das ist quasi an dir angewachsen. Das ist deine Grundausstattung.
Ach, hast du auch wieder recht. So, was nimmt man trotzdem zusätzlich noch mit? Ich nehme in aller Regel noch eine Drohne mit, weil die Drohnenregularien auf der Insel relativ liberal sind, sage ich mal. Es gibt diverse Stellen, wo man nicht fliegen darf, wo heute auch dran steht, darf nicht fliegen. Und es gibt auch Nationalparks, wo man Genehmigungen braucht, die kann man aber einholen. Da sollte man auch, ne, wenn man da fliegen möchte.
Ja, super, wenn das möglich ist, ist top.
Genau, ja genau. Also ich nehme auf alle Fälle nehme ich immer eine Drohne mit. Jetzt muss ich mal so ein bisschen überlegen, was man ganz dringend noch braucht.
Ganz kurz
also,
zur Drohne nochmal. Ja. Frank, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf nochmal.
Ja, klar.
Die Drohne, manchmal muss man sehr lange im Voraus diese Permits verlangen. Ist das da auch so oder kann ich mich relativ spontan noch vor Abreise meine Drohne anmelden?
Also tatsächlich ist es so, dass es bei mir auch schon vorgekommen ist, dass ich das Permit beantragt habe und ich habe ein halbes Jahr lang nichts gehört. Dann heißt es nachfassen. Aber so tagesaktuell einholen ist unmöglich. Das kann man gleich mal dazu sagen. Das geht, geht nicht. Das heißt, man kann nicht
so
auf das
Wetter
setzen.
Aber so 3-4 Wochen vor der Reise oder so?
Ja, und dann hängt es sehr stark davon ab, wie viele Genehmigungen liegen vor, weißt du? Zu so ganz schlimmen Touristenzeiten gab es einfach gar keine Chance, eine Genehmigung zu bekommen, weil da waren schon immer 30 erteilt. Ja. Und dann ist natürlich ein Schwarm von Drohnen in der Luft über jeder Gletschersee, dass es auch wirklich ein bisschen lästig ist. Und dann gibt es natürlich auch Dinge wie, es werden Brutzeiten beachtet und so weiter. Es gibt halt auch Stellen und Jahreszeiten, wo man gar nicht fliegen darf. Also einfach daran halten, wie immer. So, wie überall
und
auf dieser
relativ
Welt.
Und relativ früh planen.
Drum kümmern. Ne?
Ja.
Genau.
Ja,
und im Zweifel einfach sagen, okay, ich bin 3 Tage da, ich beantrage das mal für alle 3 Tage. So, dann wird vielleicht schon Tag dabei sein. So, habe ich auch schon erlebt, dass das dann trotzdem nicht ging, weil es windig, nass oder was auch immer war, aber, aber auf alle Fälle machen.
Absolut.
So, dann würde ich immer sagen, was auf alle Fälle hilft, ist etwas Wasserdichtes um die Füße. Das habe ich früher zu Beginn geregelt mit Gummistiefeln, dann bin ich auf eine Warthose umgestiegen und heute ziehe ich wasserdichte Kniestrümpfe an.
Das gibt's.
Ja, es gibt wasserdichte Socken. Ja,
ich oute mich jetzt. Ich oute mich als
nicht
der absolute Warmwassertyp.
Ja, nicht schlimm. Man darf immer nicht vergessen, alles Wasser auf Island, außer das im Atlantik, ist Schmelzwasser. Das heißt, das hat immer nur sowas zwischen 3 und 5 Grad, egal ob im Sommer oder im Winter, außer an den heißen Quellen. Und das sorgt dafür, dass wenn die Füße einmal nass sind, sind sie nicht nur nass, sondern in der Regel auch kalt. Das heißt, ich ziehe in den Wanderschuhen in aller Regel wasserdichte Kniestrümpfe an, dann kann noch so viel Wasser in die Schuhe reingekommen sein, egal ob von der Wiese oder weil ich irgendwo auf der Wiese in so ein Matschloch getreten bin oder aber ob ich durch den Bach gehen, vorsätzlich durch den Bach dann doch gegangen bin. Auf alle Fälle ist es da drin trocken, direkt am Fuß. So, das wäre was ich auf alle Fälle sagen würde. Tja, und dann, was Verrücktes, was man dabei haben sollte, ist Sonnencreme.
Ja, nein, nicht verrückt. Ja. Ich habe mir einmal die Augen am Gletscher im Mont Blanc verbrannt und habe mir auch das ganze Gesicht da verbrannt. Wie Sau, kann ich mir jetzt gut vorstellen. Ja, klar, logisch. Ja, hat man vielleicht bestimmt nicht auf der Uhr, dass man das einpacken muss. Erscheint aber, wenn man nachdenkt, mega logisch, klar.
Wind, Sonne, Reflexion vom Eis.
Ja,
also absolut, besonders, wenn ihr einen Gletscherwalk oder sowas macht. Ich meine, die da sind Guides dabei, das könnt ihr alleine gar nicht machen. Das ist ich will nicht sagen verboten, aber sehr verpönt, weil die meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich keine Gletscher-Geh-Erfahrung haben und auch nicht die passende Ausrüstung. So, aber auf den Gletscher gehen oder an den Gletscher gehen bedeutet nichts anderes als sehr viel Sonne und das sorgt dafür, dass man sehr leicht Sonnenbrand bekommt. Wir alle wissen, dass das nicht besonders gut für die Haut ist und auch nicht gut aussieht, wenn man das in Fetzen vom Gesicht poolen kann an die nächsten Tage. Sonnencreme.
Jetzt noch ein paar Fragen an dich persönlich. Bist du schon mal auf so einem Islandpferd geritten?
Also, ich bin 1,92 Meter groß.
Ja. Na also,
jetzt
und?
Das für die, warte,
jetzt kommt jetzt nicht drauf an, wie groß du bist, sondern wie lang deine Beine sind.
Richtig, die sind entsprechend lang bei 1,92.
Okay,
für die jetzt, für die, die jetzt hier zuhören und mich kennen und für die, die vielleicht irgendwo bei euch wahrscheinlich auf der Webseite oder in Social Media sowas auch noch ein Bild von mir gesehen haben, ich wiege natürlich nur 75 Kilo bei 1,92 Meter und das ist keinem Pferd zuzumuten. Also Scherz beiseite, ich habe ganz leichtes Übergewicht und bin zu groß, also nein, ich bin auf kein Eastern-Pferd geritten und ich glaube, es ist für das Pferd besser gewesen und wahrscheinlich auch für mich.
Das klingt absolut überzeugend. Man muss auch nicht, wie du eben sagtest, man muss nicht alles gegessen haben, man muss auch nicht alles getan haben. Alles gut. Richtig. Kann jeder nachvollziehen. Richtig. Bist du eher der Typ Rindersteak oder Walsteak?
Okay, wenn ich das aussuchen muss, dann ohne jeden Zweifel Rindersteak.
Ja.
Wobei ich heute sagen würde, ich versuche nicht mehr in dieser Menge rotes Fleisch zu essen, wie ich das in meinem Leben schon getan habe. Insofern, ja, wahrscheinlich würde ich heute was anderes wählen, wenn es noch was Drittes gäbe. Aber Walsteak, nee, ist tatsächlich nicht meins. Und mir ist natürlich schon klar, dass gerade auf Island, muss man sagen, die Wale, die gefangen werden, tatsächlich auch gegessen werden. Also die werden halt nicht aus Spaß gefangen. Das macht es aber in dem Fall tatsächlich nicht so richtig viel besser, weil wir haben halt nicht mehr ganz so viele davon. Und richtig. Von daher, ja, nein, ich würde es nicht zwingend unterstützen wollen. Also,
ich habe schon verstanden. Lamm oder Fisch wäre deine Wahl.
So, ja, sehr oder von mir ist auch ein Salat oder ein paar bisschen Pasta, aber es muss jetzt nicht unbedingt immer nur rotes rohes Fleisch sein.
Ja. Naja, gut, man muss den Proteinhaushalt decken, aber das geht auch anders, ne?
Genau.
Ja. Bevor wir uns jetzt von euch verabschieden, wollen wir noch ein kleines Gewinnspiel ankündigen, nicht wahr, Frank? Magst du das machen?
Ja, ich kann das ankündigen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann gehen ja die Gutscheine erstmal auf euch und ich habe da noch so ein kleines, was ich dazu geben würde.
Wir verlosen drei Gutscheine für deine Fotoschule und das wird dann auf den Social Media Blogs und so weiter alles erläutert. Ihr braucht da eigentlich nur mitmachen und noch weitere Tipps von Frank dann nicht nur zu Island, sondern zur Fotografie an sich zu bekommen. Eine von meinen Kolleginnen war mal bei dir in der Fotoschule, war total begeistert. Deswegen dachten wir, tun wir unseren Zuhörern auch was Gutes und bieten halt eben drei Gutscheine für deine Fotoschule an.
Ja, das ist super lieb. Also ich glaube, ich habe es richtig verstanden, ne? Ihr gebt drei Gutscheine auf 50 Euro und ich lege einfach nochmal fünf Gutscheine auf 20 Euro obendrauf.
So. Sehr schön, wunderbar. Also einfach mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe, irgendwie zu erwähnen oder zu fragen, was du unbedingt loswerden willst zu Island?
Nee, tatsächlich nicht. Also reist ruhig nach Island, macht das ein bisschen individuell, seht zu, dass ihr nicht nur an den Haupttouristenspots stehen bleibt und da die Natur weiter schädigt, sondern ihr findet bestimmt eure ganz eigenen Island-Möglichkeiten und Sensationen und dafür kann ich euch nur zu auffordern. Ist auf alle Fälle ein tolles Reiseland, was ich total bereuen würde, wenn ich es in meinem Leben nicht gesehen hätte.
Ja, und wo du doch sicherlich noch oft hinreisen wirst, so wie wir verstanden haben.
Auf jeden Fall. Also das nächste Mal im August.
Sehr schön. Das ist recht zeitnah, würde ich sagen. Also richtig. Frank, vielen, vielen Dank. Das war wirklich super interessant, weil auch viele Insider-Informationen kamen. Man merkt, dass du das Land lebst und liebst. Und wir danken dir für die heutige Aufnahme und wünschen dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank.
Ja, ich danke euch auf alle Fälle. Danke, danke. Tschüss.
Tschüss. Wenn euch jetzt auch die Reiselust gepackt hat und ihr noch etwas nachlesen möchtet, dann schaut euch doch die Highlights der heutigen Folge in unseren Shownotes an. Dort findet ihr übrigens auch die Infos zu dem heutigen Gewinnspiel. Auf keinen Fall verpassen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns auf unseren Social Media Kanälen folgt. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, eure Simone.